Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Franziska Walser und diese Folge des Agenda-Podcasts wird möglich gemacht durch unseren Partner BNP Paribas. Der Fachkräftemangel ist im laufenden Wahlkampf eines der Themen, an dem keine Partei vorbeikommt. Ein Jahrgang nach dem anderen verabschiedet sich in die Rente und durch den demografischen Wandel kommen immer weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter nach. In Wirtschaft und Politik werden aktuell verschiedene Strategien diskutiert, um den Fachkräftemangel zu lindern. Zum Beispiel Arbeitsanreize für Ältere, Zuwanderung erleichtern oder bessere Kinderbetreuung. Wir reden heute über eine Gruppe von Menschen, in der ein enormes Arbeitskräftepotenzial steckt, die aber in der Debatte bisher kaum eine Rolle spielt. Und zwar Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Nach Angaben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes lebt in Deutschland etwa jeder sechste Mensch mit einer Schwerbehinderung oder chronischen Krankheit. Das ist eine hohe Zahl und die wird sich in Zukunft weiter erhöhen. Denn je älter die Gesellschaft wird, desto mehr Menschen erwerben auch selbst eine Behinderung oder chronische Erkrankung. Wenn Deutschland also wettbewerbsfähig bleiben will, dann können wir es uns nicht länger leisten, die Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe zu ignorieren. Wie kann die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen im Arbeitsleben gelingen? Darum geht es heute im Agenda-Podcast mit vielen praktischen Beispielen. Diese Folge entsteht im Rahmen der Diversity-Konferenz von Charta der Vielfalt e.V. und dem Verlag der Tagesspiegel. Und mein Gast zu diesem Thema ist Jasmin Büchner. Sie ist Chief People Officer für Deutschland und Österreich bei BNP Paribas. Frau Büchner, ich habe es gerade erwähnt, jeder sechste Mensch ist betroffen. Das heißt auch sehr, sehr viele Menschen im arbeitsfähigen Alter. Und es ist ja so, dass viele dieser Menschen, die chronische Erkrankungen haben oder eine Schwerbehinderung, gar nicht im sogenannten ersten Arbeitsmarkt landen, sondern in sogenannten Inklusionsbetrieben beschäftigt sind. Woran erklären Sie sich, dass es da eben diese Lücke gibt? Also, dass diese Menschen nicht im ersten Arbeitsmarkt ankommen?
Also, man sieht heute weiterhin ganz deutlich, obwohl sicherlich schon einiges passiert ist und die Zahlen nach meinem Kenntnisstand auch geringer geworden sind an arbeitslosen Menschen mit Behinderung, dennoch, dass es für Menschen mit Behinderung grundsätzlich schwieriger ist, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Menschen mit Behinderung sind überdurchschnittlich häufig arbeitslos und das, obwohl sie heute sehr gut ausgebildet sind und auch sehr motiviert sind. Und trotzdem ist es so, dass in der Praxis Inklusion noch nicht immer so gut gelingt, wie es sein sollte. Und das ist für mich auch die Erklärung, warum es weiterhin auch diese Unterscheidung gibt zwischen ersten und zweiten Arbeitsmarkt und dem hohen Anteil an Personen mit Behinderungen, die eben auch im zweiten Arbeitsmarkt angesiedelt sind.
Das heißt, Sie würden sagen, es liegt eben eher an der Inklusion in die Betriebe und weniger daran, dass die Leute nicht motiviert wären, zu arbeiten, trotz gesundheitlicher Einschränkungen.
Ja, absolut. Also das ist mein klares Verständnis, vor allem auch auf Basis von Gesprächen mit Betroffenen, von vielen Netzwerken, in denen wir aktiv sind, aber auch, was ich eben einfach im Alltag wahrnehme. Ich bin der Überzeugung, dass gerade auch Menschen mit Behinderung extremes Potenzial mitbringen, in den Betrieben auch eben sich einzubringen, eine Rolle zu finden, die gut auch zu den Bedarfen passen, die dann eben auch vorhanden sind. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall Thema, was nicht mit der Motivation zu tun hat.
Und wie sieht's mit der Qualifikation aus? Weil da sind wir natürlich beim Schulbetrieb und auch da wissen wir ja, dass die Inklusion in Deutschland noch nicht so klappt, wie sie klappen könnte. Aber Sie würden sagen, die Qualifikationen, die notwendig wären, um eben den Fachkräftemangel, es ist ja nicht nur ein Arbeitskräfte, sondern auch ein Fachkräftemangel auszugleichen, die wären schon auch da.
Absolut. Also was wir sehen ist, dass Menschen mit Behinderung wirklich jetzt auch immer besser ausgebildet sind. Das zeigen auch die Zahlen. Es gibt mittlerweile bei der Bundesagentur für Arbeit ein explizites Team, das sich nur darum kümmert, Akademikerinnen und Akademiker mit Behinderung in den Jobmarkt zu bringen, weil eben der Bedarf da ist, die Menschen mit guten Qualifikationen und Behinderungen sind da und müssen eben entsprechend auch angesprochen werden. Es muss eben auch darüber gesprochen werden, offen, was braucht es, um dann auch gut in den Job zu starten. Und ich glaube, das ist eben der Anknüpfungspunkt und daran müssen wir auch weiter arbeiten.
Jetzt haben Sie gesagt, es gibt schon diese Agentur, das heißt, es wird schon was getan. Es gibt ja auch schon jetzt Anreize für die Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderungen. Also wenn ein Unternehmen mehr als 60 Arbeitsplätze hat, dann müssen 5% davon eigentlich mit Menschen mit Behinderung besetzt werden. Und sonst gibt es Ausgleichszahlungen, die fällig werden. Das klingt total gut und dann erfüllt aber nur ein Drittel der Unternehmen die Quote. Woran hakt's denn da?
Ich glaube, dass das Thema Behinderung immer noch mit vielen Mythen und Fehlinformationen verbunden ist. Und dass das auch einer der Gründe ist, warum Inklusion immer noch nicht überall gut gelingt. Und daran müssen wir arbeiten. Das muss eben abgebaut werden. Man muss offener mit dem Thema umgehen. Und man muss vor allem Betroffene auch einbinden, um dann eben auch wirklich Lösungen und einen guten Match am Ende zu erreichen. Also ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass es so viele verschiedene Formen von Behinderung gibt, dass man nicht diesen One-Size-Fits-All-Approach anwenden kann oder das einfach nicht passend ist, sondern man auch sich eingestehen muss, auch als Organisation, dass man nicht für alles, was in der Schublade hat, sondern mit den Betroffenen sprechen muss, schauen muss, was gute Lösungen sind und das eben auch was ist, was am Ende auch ein bisschen Zeit und Organisation kostet.
Bei anderen Diversitätskriterien, da kann man ja so ein bisschen pauschaler rangehen, ne? Zu sagen, okay, wir wollen mehr Frauen in Führungskräfte, wir machen eine Betriebskita oder irgendwas, ne? Und das ist genau der Ansatz, der dann eben nicht funktioniert bei dieser Gruppe. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut. Absolut. Es gibt bestimmt natürlich auch Maßnahmen, die dann viele Menschen erreichen. Aber es braucht eben am Ende auch die Maßnahmen, die auf den einzelnen Fall, auf die einzelne Situation dann passend sind.
Was ich jetzt rausgehört habe, also man stellt sich ja erstmal vor, dass die Hürden eher so im praktisch-baulichen Bereich liegen, ne? Mit irgendwie, sind unsere Türrahmen groß genug, ist unsere Software barrierefrei und solche Dinge. Aber das klang jetzt ein bisschen so, als wäre es mehr so ein mentales Tabus aufknacken, Unsicherheiten adressieren. Größer als vielleicht das, was man sich so vorstellt, ne? An Handlungsbedarf.
Ja, ich glaube, am Ende ist es auch beides. Ich glaube, wir haben mit Blick auf Barrierefreiheit schon viel erreicht und trotzdem können wir da besser werden. Also wenn ich mit Betroffenen spreche, sind da schon noch einige Herausforderungen, die besser gelingen können, wo man es auch einfach den Kolleginnen und Kollegen leichter machen kann. Das fängt nicht erst im Unternehmen an, sondern auch schon früher. Wie komme ich mit ÖPNV zur Arbeit und. Aber ja, ich bin komplett bei Ihnen. Es ist vor allem eben auch ein Thema, dass man oftmals eben auch über Behinderungen sich Gedanken machen muss, die nicht sichtbar sind, die man vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht bemerkt, sondern wo man sich einfach auch unterhalten muss und schauen muss, was sind da die konkreten Bedarfe und was braucht es, um Inklusion dann auch gut zu gestalten, um einen Arbeitsplatz zu gestalten, der dann eben auch sich für den Betroffenen oder die Betroffene gut anfühlt.
Das ist ja schön, dass Sie auch so praktisch berichten können, ne, und wirklich in Kontakt sind mit den Betroffenen. Haben Sie vielleicht so ein Beispiel aus den letzten Jahren, wo Sie sagen, so, boah, da wäre ich selber nicht drauf gekommen, da habe ich so viel gelernt in diesem One-on-One, man muss wirklich sprechen?
Also was mir jetzt gerade jüngst in Erinnerung geblieben ist, war das Projekt, das wir zusammen mit dem Hildegardes-Verein auf die Beine gestellt haben. Wir durften zwei junge Damen bei uns begrüßen, die im Rahmen des Projektes eben als Expertinnen an unserer Seite standen, um mal zu durchleuchten, wie unsere Prozesse und unser Unternehmen eigentlich aufgestellt ist, wenn es um das Thema Inklusion geht. Die beiden Damen haben selbst eine Behinderung und konnten deswegen auch unterschiedliche Blickwinkel mit einbringen. Und das hat mir schon nochmal die Augen geöffnet, was die zwei Kolleginnen dann berichtet haben, was für Tipps und Tricks sie uns auch an die Hand gegeben haben, was wir alles besser machen können. Da war schon noch einiges dabei. Und das ging teilweise auch um Prozesse, bei denen ich schon dachte, da sind wir nicht so schlecht aufgestellt. Aber gerade zum Beispiel auch im Recruiting-Prozess haben sie schon einige Themen dann auch mit uns besprochen, wo es ganz klar Verbesserungsbedarf gibt, wenn es um das Thema geht, wie wir da auch inklusiver unterwegs sind.
Können Sie es noch ein bisschen konkreter beschreiben? Also jetzt am Beispiel Recruiting, das ist ja spannend. Also man kennt ja diesen einen Zusatz mit bei gleicher Qualifikation werden Menschen mit Schwerbehinderung bevorzugt. Ne? Das ist, glaube ich, so ein Standardsatz, der da oft drunter steht. Und damit ist es dann aber eben nicht getan.
Nee, auf gar keinen Fall. Also was die Kolleginnen zum Beispiel adressiert haben, sind auch Inhalte in Interviews. Also wie spreche ich das Thema auch im Zweifel an? Was darf ich denn überhaupt fragen? Wie drücke ich mich dabei am besten aus? Und wie komme ich vielleicht auch zu dem Punkt, wenn es dann eben von dem Bewerber, von der Bewerberin auch gewünscht ist, über das Thema zu sprechen, auch konkret zu werden, was es braucht, um die Rolle gut ausüben zu können.
Okay, also auch an der Stelle wieder individuell. Ja. Können Sie noch mal was sagen zu dieser Zusammenarbeit mit dem Hildegardis-Verein? Das ist vielleicht was, was gar nicht so viele Leute kennen und vielleicht auch so ein Best-Practice-Ansatz, den man sich abschauen kann bei BNP Paribas. Wie funktioniert das denn?
Ja, also es sind eben sogenannte Inklusionsguides, die über den Verein als, ja, Expertinnen für Unternehmen bereitstehen, um einfach mal die Prozesse zu durchleuchten, um zu schauen, wo sind wir gut aufgestellt, wo gibt's Verbesserungsbedarf, und die Kolleginnen und Kollegen begleiten einen dann wirklich ein komplettes Jahr, schauen sich immer wieder Themen an, sprechen mit den Kollegen und beurteilen dann eben auch, wo haben sie noch weitere Hinweise, wie wir uns eben inklusiver auch organisieren können. Und da durften wir eben zwei Kolleginnen begrüßen. Und die haben wirklich einiges durchleuchtet und dann auch einige Ergebnisse mit uns geteilt, die jetzt auch in der Umsetzung sind oder bereits schon implementiert sind.
Also wie so eine Inklusionsunternehmensberatung, so eine Art.
Ja, so kann man das nennen, ja.
Okay. Wie ist es denn ganz generell bei BNP Paribas? Also wie viele Menschen mit chronischen Erkrankungen und Schwerbehinderungen arbeiten im Unternehmen? Haben Sie da einen Überblick? Man muss es ja auch nicht sagen, ne? Es könnte sein, dass da Menschen arbeiten und Sie wissen es gar nicht.
Genau, das ist genau auch das Thema. Also bei uns hat sich die Zahl wirklich ins Positive entwickelt, also ist angestiegen, seitdem wir aktiver rund um das Thema auch kommunizieren und mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Austausch gehen. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, das kann ich sagen. Wir möchten auf jeden Fall das Umfeld weiter verbessern, dass alle sich wohlfühlen, das, sofern sie das möchten, offen zu legen, und dass natürlich unsere Kandidatinnen und Kandidaten, die wir für uns gewinnen möchten, auch das Gefühl haben, dass sie in ein Unternehmen einsteigen, dass das Thema ernst nimmt, dass auch sicherstellt, dass es eine gewisse Wichtigkeit und Relevanz hat und nicht aus dem Blick verloren geht. Und deswegen kann ich sagen, da sind wir auch noch auf einer Reise, Dinge noch besser zu gestalten. Aber merken eben, dass mit den Initiativen, die wir in den letzten Jahren ins Leben gerufen haben, mit einer starken Kommunikationsstrategie, sich auch die Dinge wirklich ins Positive entwickeln und Menschen sich auch ermutigt fühlen, das Thema Behinderung offen zu legen.
Also das heißt, die Zahl steigt, weil aus zwei Faktoren, es wird recruited, neue Menschen kommen dazu, aber auch Menschen, die schon da sind, gehen damit ins Kollegium und sprechen drüber. Also aus diesen beiden Gründen steigt die Zahl. Okay.
Absolut, ja.
Und Sie haben gesagt, Sie sind noch nicht da, wo Sie hinwollen. Gibt's wie so eine Quote? Oder also was wäre dann das Ziel?
Also wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir vor allem erstmal schauen, dass wir die Mitarbeitenden, die heute im Unternehmen sind und vielleicht sich noch nicht wohlfühlen, das anzusprechen, ermutigen, damit offener umzugehen. Auch, dass wir eben wirklich gezielt Angebote machen, zu adressieren, was es vielleicht auch braucht, um unsere Organisation, die Prozesse und das Umfeld noch inklusiver zu gestalten. Wir haben uns aber keine feste Zielquote gesetzt, wenngleich natürlich die gesetzliche das Minimum sein sollte.
Die 5%.
Und je mehr, desto besser danach. Also das soll auf jeden Fall etwas sein, was wir kontinuierlich weiterverfolgen und wo wir auf jeden Fall sehen, dass es auch ein riesen Talentpool ist, gerade auch mit dem demografischen Wandel und dem Fakt, dass Behinderung ein Thema ist, was auch mit dem Älterwerden unserer Gesellschaft immer relevanter und immer häufiger ein Thema sein wird, dass uns sehr bewusst ist, dass das ein Talentpool ist, der absolut relevant für uns ist.
Und wie sieht es aus mit den Bereichen und den Positionen? Weil es wäre natürlich denkbar, dass es auch bei diesem Thema sowas wie eine gläserne Decke gibt, ne? Also dass es immer spärlicher wird, je weiter man hochkommt ins Management. Wie ist es da bei Ihnen?
Also wir sehen da im Moment keine Unterschiede. Es kommt auch da aus meiner Sicht wieder sehr auf den individuellen Fall an, wie man Führung dann auch gestaltet. Das hat für mich grundsätzlich was mit Flexibilisierung zu tun, dass es nicht nur ein unglaublicher Treiber von Durchlässigkeit, wenn es um das Thema Behinderung geht, sondern auch um andere Vielfaltsdimensionen. Und deswegen sehe ich da ganz klar auch den Anknüpfungspunkt, dass man da individuell auf die Situation schauen muss und individuell besprechen muss, wie kann Führung gut gestaltet werden, sodass es unabhängig davon stattfinden kann, ob ich eine Behinderung habe oder nicht.
Aber das gibt's schon. Also es gibt Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Schwerbehinderungen, die auch Führungsaufgaben wahrnehmen?
Auf jeden Fall, ja.
Und haben sich da irgendwelche besonderen Lösungen bewährt? Also ich verstehe diesen Ansatz zu sagen, es ist individuell, aber irgendwas, was man vielleicht doch verallgemeinern und anderen mitgeben könnte.
Also ich glaube tatsächlich, das Thema Flexibilisierung ist ein Thema, aber ich würde das nicht nur auf Führung, ehrlich gesagt, beziehen, weil ich schon glaube, viele Maßnahmen helfen unabhängig davon, ob man jetzt in einer Führungsrolle ist oder einer Expertenrolle oder welcher Rolle auch immer, ehrlich gesagt. Also das Thema Flexibilisierung, da bekommen wir sehr gutes Feedback zurück. Also
das hieße sowas wie Homeoffice und Gleitzeitregelung, oder das würde da drunter fallen?
Homeoffice, aber auch Arbeitszeit flexibler zu gestalten. Wir haben jetzt gerade erst sogenannte Zeitwertkonten eingeführt, um wirklich auch mehr Flexibilisierung in dem Aspekt anbieten zu können. Das ist etwas, das grundsätzlich für Führungskräfte, aber auch für alle anderen Mitarbeitenden, glaube ich, in unglaublich Vorteil ist, einfach individueller das Arbeitsmodell gestalten zu können und damit auch auf die eigenen Bedürfnisse besser eingehen zu können.
Mhm. Ja, also sagen zu können, okay, jetzt ist gerade vielleicht eine Phase, ich weiß nicht, ich habe mehr Arzttermine, aus irgendeinem Grund kann ich gerade weniger arbeiten oder so, ne? Dass man das selber bestimmen kann und nicht dann Fragen stellen und bittstellen muss an die Führungskraft.
Ganz genau.
Wie betroffen ist denn eigentlich BNP vom Fachkräftemangel? Also wie hoch ist Ihr Anreiz, da auch wirklich reinzugehen in diesen Pool?
Unser Anreiz ist auf jeden Fall groß. Wir merken den Fachkräftemangel an unterschiedlichen Stellen und es ist je nach Bereich natürlich auch unterschiedlich, aber übergreifend macht es sich an drei Stellen bemerkbar. Zum einen bleiben Stellen teilweise länger unbesetzt. Wir brauchen also längere Zeit, bis wir die Rekrutierung abschließen können und die Besetzung erfolgreich ist. Dann das Thema Verweildauer. Ich glaube, das ist nichts Neues. Mhm. Menschen bleiben heute nicht mehr so lange in Unternehmen, wie es einmal vor vielen Jahren vielleicht noch der Fall war. Das bedeutet auch, dass wir insgesamt einfach mehr tun müssen, um unsere Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, dass wir ein guter Arbeitgeber sind und dass es sich lohnt, bei uns zu bleiben. Und es ist schon auch insgesamt schwieriger, die richtigen Profile anzusprechen aus ehrlicherweise unterschiedlichen Gründen. In unserer Branche kann man sagen, dass ein Grund sicherlich auch ist, dass die Bankenbranche an sich hier und da vielleicht auch mit einem schwierigeren Image zu kämpfen hat. Es ist nicht mehr so attraktiv, in Banken zu arbeiten, wie es vielleicht vor 25 Jahren mal der Fall war. Da spreche ich über Finanzkrise oder auch ein eher konservativeres Image, das Banken an sich vielleicht auch grundsätzlich haben und dadurch auch Kandidaten und Kandidatinnen einfach mehr Einblick brauchen, was genau eigentlich von uns erwartet werden darf und wie vielfältig die Bankenbranche eben auch ist. Und ich denke, insgesamt zeigt das dann einfach auch, dass man mehr dafür tun muss, um sich als Unternehmen, aber auch als Branche attraktiv zu positionieren und die entsprechenden Zielgruppen auch damit anzusprechen.
Wie sieht's denn aus mit dem Recruiting selber? Also in welche Netzwerke streue ich rein zum Beispiel, ne? Und also ich weiß, dass Sie zum Beispiel mit dem Hildegardis-Verein zusammenarbeiten, aber auch mit MyAbility, Aktion Luftsprung. Also gibt's da so gezielte Netzwerke, die man anzapfen kann auch?
Ja, und Sie haben ja einige davon genannt. Wir haben uns da wirklich auch versucht, recht breit aufzustellen, um die Zielgruppe wirklich anzusprechen und auch zu schauen, wo wir auch den besten Connect haben, wo wir das Gefühl haben, dass viele der Kandidatinnen und Kandidaten dann eben auch Interesse zeigen. Wir haben mit MyAbility super gute Erfahrungen gemacht. Wir posten dort alle unsere Jobs. Wir nehmen aber auch regelmäßig am Talentprogramm von MyAbility teil, wo man eben mit Kandidatinnen und Kandidaten mit Behinderungen zusammenkommt und sich als Arbeitgebende auch mal kennenlernen kann. Und wir planen anknüpfend an die Erfahrung jetzt auch unser erstes eigenes inklusives Recruiting-Event, um wirklich auch gezielt mit der Zielgruppe ins Gespräch zu kommen. Wir nutzen jetzt aber auch das Expertenteam, was ich vorhin einmal kurz angesprochen habe, von der Bundesagentur für Arbeit und möchten da in Gespräche gehen, weil wir eben schon auch sehen, dass wir ganz gezielt nochmal die Netzwerke nutzen müssen, um auch uns selbst dort zu positionieren und uns eben interessanter zu machen und auch wirklich, was ich meinte, diesen Einblick zu geben, wie es ist, bei uns im Unternehmen dann auch zu arbeiten.
Dieses inklusive Recruiting-Event, wie wird denn das aussehen? Also was unterscheidet das von einem anderen Event? Das finde ich ja spannend.
Also wir sind da ehrlich gesagt gerade noch in der Konzeptionsphase, deswegen ist es noch recht frisch in der Entwicklungsphase. Aber wir haben gute Erfahrungen gemacht, mit Zielgruppen dann auch in kleineren Runden zusammenzukommen und wirklich einfach mal uns offen auszutauschen. Und ich kann ein Beispiel geben, eine andere Vielfaltsdimension, aber auch wichtig, gerade auch in Banken wichtig. Wir haben schon gesehen, dass es auch schwierig ist, Frauen für Banken zu gewinnen, langfristig für Banken zu gewinnen, aber auch schon, wenn sie studieren, uns da auch zu positionieren und haben eben gezielte Events gemacht für junge Studentinnen, die dann einfach mal mit uns ins Gespräch kommen, den Tag mit uns verbringen, Fragen loswerden dürfen, aber auch einfach mal kennenlernen können, wie es sich so anfühlt, kulturell. Und das Gleiche planen wir jetzt eben auch für Menschen, für die grundsätzlich Inklusion ein wichtiges Thema ist. Also ob das jetzt aus eigener Betroffenheit ist oder auch aus einer anderen Perspektive, das ist super offen gestaltet auf jeden Fall. Das ist unsere Idee. Aber wir möchten da eben auch ein ähnliches Format aufziehen, um einfach gezielt ins Gespräch zu kommen und auch was Eigenes zu machen, weil wir gemerkt haben, dass gerade auch die Kultur und wie man die vermittelt und was man dann auch an Möglichkeit hat, das zu erzählen, wie es ist, bei uns zu arbeiten, super wichtig ist. Und da haben wir einfach das Gefühl, in so einem eigenen Format können wir das vielleicht nochmal besonders gut machen.
Okay, aber spannend, dass Sie da auch schon die Menschen mitdenken, die vielleicht, ich weiß nicht, in so einem Ally-Gedanken oder sowas, aber die einfach sagen, ich bin nicht betroffen, aber ich möchte in einem Unternehmen arbeiten, was für diese Themen steht.
Ja.
Haben Sie denn das Gefühl, es gibt so eine Art, also bei aller Individualität, so eine Art Mitnahmeeffekt in andere Diversity-Bereiche? Also zum Beispiel jetzt Flexibilisierung haben wir ja angesprochen. Also gibt es Maßnahmen, die man machen kann, womit man dann eigentlich mehr erreicht als die Zielgruppe, für die es ursprünglich gedacht war?
Ja, das merken wir stark. Ein gutes Beispiel von uns dafür ist auch ein Meilenstein, muss man sagen, die Implementierung unseres sogenannten Serious Games. Es handelt sich dabei um einen Workshop für kleine Gruppen, die sich dann in die Situation eines Menschen mit Behinderung und aber auch seines Umfeldes hineinversetzen und verschiedene Spielphasen miteinander durchlaufen. Das Format ist so ein bisschen gespickt mit Popkulturreferenzen und dadurch gewinnt es eine gewisse Leichtigkeit. Und trotzdem wird es nicht auf die leichte Schulter genommen. Die Erfahrung mit dem Workshop zeigt, dass das Spiel schon auch zwischen unseren Kolleginnen und Kollegen ein großes Vertrauen und einen ehrlichen Austausch ermöglicht. Und in dem Rahmen dieses Workshops haben wir tatsächlich auch schon einige Male erlebt, dass Kolleginnen und Kollegen sich dann das erste Mal auch ermutigt fühlen, über eine eigene Behinderung oder auch über Menschen mit Behinderung im familiären Umfeld zu erzählen. Und das macht schon viel für das Miteinander und wirklich auch das Bewusstsein, wie man selbst dann auch was dafür tun kann, dass Inklusion gut gelingt.
Ist es freiwillig oder ist es verpflichtend? Also eine Art Workshop-Format, wo man ja, dann wirklich, also nicht digital, sondern wirklich in einem realen Raum sich mit dem Thema befasst?
Ja, es ist freiwillig und wir hatten tatsächlich sehr, sehr viele Teilnehmende, die da relativ schnell dabei waren und es hat sich dann auch rumgesprochen. Also viel positives Feedback in der Belegschaft, viele Empfehlungen, die dann auch an Teams weitergegeben wurden, die sich dann wiederum zusammengeschlossen haben, um gemeinsam so ein Workshop-Format zu erleben.
Also weil es einfach Spaß macht und sich rumgesprochen hat, dass man da eine gute Zeit haben kann, auch ein Stück weit, ne? So stelle ich es mir vor.
Absolut. Und es wird auch von einem internen Kollegen von uns gehostet. Das hat natürlich auch nochmal was Schönes. Das ist ein Kollege aus Frankreich, der das Spiel auch selbst entwickelt hat. Und ja, ich finde, das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal einen persönlichen Touch. Und es ist eben Kollege, das ist auch nochmal einfach toll, dass sowas intern dann eben auch möglich war. Und dass der Kollege da auch mega viel Arbeit reingesteckt hat, um das so aufzustellen, dass es jetzt auch so viele erreichen kann.
Ja, es klingt total gut, ne? Es klingt fast, als müsste man das irgendwie anderen Unternehmen auch mal zur Verfügung stellen oder so. Es ist ja auch ein bisschen traurig, dass so jeder für sich selber so am Lösungen finden ist. Haben Sie denn auch außer den Hildegardis-Verein jetzt Anregungen bekommen oder gibt es ein Netzwerk von Unternehmen, die sich damit befassen? Irgendwas, was Ihnen da weitergeholfen hat, auch bei dem Thema?
Ja, und das ist genau auch der Punkt aus meiner Sicht, dass man das Rad nicht unbedingt neu erfinden muss. Es gibt gute Netzwerke. Wir selbst haben sehr gute Erfahrungen mit dem Unternehmensforum gemacht und auch der Charta der Vielfalt. Da sind wir sehr aktiv und profitieren unglaublich davon, unter anderem auch von den Best Practices, die dort geteilt werden. Die nutzen wir immer wieder, um dann eben bei uns auch den nächsten Schritt zu gehen und teilen aber natürlich unsere Erfahrungen in den Netzwerken auch. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Inklusion besser gestalten möchte, dass man auch mit kleinen Mitteln so viel erreichen kann und dass eben so ein Netzwerk, in dem man Wissen austauscht und aber eben auch mitnimmt, unglaublich viel bringt, um sich Impulse zu holen und dann zu überlegen, was passt eigentlich gut zu unserer Organisation.
Na, und jetzt sind Sie ein relativ großer Arbeitgeber, aber wenn man sagt, diese 5%-Grenze greift eben schon ab 60 Mitarbeitenden, genau, was würden Sie denn so als Ermutigung rausschicken an ein Unternehmen, was sagt so, ja, es klingt total super, aber es ist nichts für uns. Wir zahlen lieber diese Ausgleichsabgabe.
Also ich würde mich wiederholen und sagen, dass man wirklich mit geringen Ressourcen sehr, sehr viel erreichen kann oder geringen, überschaubaren Ressourcen. Es gibt so viele Themen, die man A, kommunikativ machen kann, die man im Team machen kann. Also Workshop-Formate ähnlich zu dem, was wir gerade besprochen haben mit Blick auf unser Serious Game. Oder aber auch Kampagnen. Wir hatten 2024 eine tolle Kampagne, die nannte sich Bist du auch unsichtbar? Da haben wir einen Fokus auf Behinderungen gelegt, die nicht sichtbar sind und haben dazu aufgeklärt, haben aber auch geteilt, wie man zum Beispiel mit dem Thema Offenlegung auch selbst der eigenen Entscheidungsfindung helfen kann. Wo kann ich mich hinwenden? Was sind Initiativen und Unterstützungen, die mich bei solch wichtigen Themen dann auch unterstützen und begleiten? Wir haben da explizit nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie man eben auch im Unternehmen die richtigen Ansprechpersonen findet. Und ein letzter Punkt, den ich auf jeden Fall gerne teilen würde, ist, dass gerade auch in Unternehmen, in dem es gewählte Vertrauenspersonen gibt, eine Schwerbehindertenvertretung oder jemand, der sich als Inklusionsbeauftragter oder Beauftragte engagiert, dass man da als Arbeitgeber unglaublich viel tun kann, um die Zusammenarbeit zu stärken und auch glaubwürdig zu vertreten, dass man an dem Thema arbeitet, gemeinsam mit den Personen, die von Mitarbeitenden eben auch dafür ausgewählt wurden und dann eben auch mit den entsprechenden Ansprechpartnern gemeinsam überlegt, was sind denn gute nächste Schritte, auch im Sinne des Feedbacks von Kolleginnen und Kollegen, was man sich da eben wünscht, um das Thema voranzutreiben.
Ja, das ist nochmal ein guter Impuls, ne? Auch vielleicht für kleinere Unternehmen, die dann sagen, so Gott, unsere Personalabteilung ist so klein, was sollen die denn noch alles machen? Aber dass man sagt, wir nutzen auch wirklich die mitarbeitenden Kapazitäten bei dem Thema. Also man muss es nicht alleine machen.
Und man sollte es aus meiner Sicht auch nicht. Also ja, gerade auch die Teams einzubeziehen, Kolleginnen und Kollegen zu fragen, was ihre Wünsche und Erwartungen sind, gemeinsam daran zu arbeiten, ist aus meiner Sicht der beste Modus dafür.
Vielleicht macht das ja dem einen oder anderen Unternehmen wirklich auch Lust und Mut, es doch ranzugehen an diese 5%-Hürde oder vielleicht darüber hinaus. Vielen Dank, Frau Büchner, für die Anregungen.
Vielen Dank.
Zu Gast im Agenda-Podcast war diesmal Jasmin Büchner. Sie ist Chief People Officer für Deutschland und Österreich bei BNP Paribas. Mehr Hintergrund zur Diversity-Konferenz und zur Charta der Vielfalt finden Sie unter www.charta-der-vielfalt.de, jeweils mit einem Bindestrich zwischen den Wörtern. Und wir stellen das auch als Link in die Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über gute Bewertungen. Sie können den Agenda-Podcast kostenfrei abonnieren auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Franziska Walser. Bis zum nächsten Mal.
Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de. Thank you.